Der Planet Arrakis, auch bekannt als Mein Spieltisch am Dienstagabend. Eine trostlose Wüste, in der Wasser kostbarer ist, als Gold und Siegpunkte seltener sind, als ein freundlicher Blick vom Finanzamt. Wir schreiben das Jahr 10.191. Die Menschheit hat den Weltraum erobert, aber wir streiten uns immer noch darum, wer seinen Arbeiter auf das Feld setzen darf, das zwei Solari gibt. Das Gewürz muss fließen. Und mit Gewürz meine ich den Schweiß auf meiner Stirn, wenn ich merke, dass ich eine Karte zu wenig habe, um den Kampf zu gewinnen. Sie sagen, wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum. Aber ich sage, wer den Startspielermark kontrolliert, kontrolliert den David. Fürchte dich nicht, Angst killt dein Geist. Aber fürchte dich sehr wohl vor dem Moment, wenn dein Gegner im letzten Zug die Stimme spielt und deinen perfekten Plan in den Sand setzt, tiefer als jeder Sandwurm je graben könnte. Schnallt eure Destillanzüge an, überprüft euren Wasserhaushalt und betet zu Scheihulut, dass ihr nicht letzter werdet. Willkommen in der Wüste, willkommen zum Spieleplausch. Hallo David.
Moin, moin, Patrick.
Ja, das ist wieder ein Intro hier gewesen.
Ja, ich habe schon direkt überlegt, irgendwie müsste man jetzt direkt hier die Stimme, The Voice, verwenden. Spende an diesen Podcast.
Ja, das wäre eigentlich die perfekte Maßnahme. Also die Spendenkonto findet ihr jetzt in der Podcast-Beschreibung. Wir müssen noch schnell eins machen. Ach, ich gebe zur Not einfach meine Kontodaten.
Ich gebe einfach deine IBAN an, ist easy, ja. Let's go.
Wie geht's dir? Hast du schon genug Wasser recycelt oder muss ich mir Sorgen machen?
Ich habe richtig, richtig viel Durst, aber Wasser ist halt so teuer geworden und ich habe jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr irgendwen umgebracht, deswegen habe ich gar kein Wasser mehr. Ja, also alles, was ich ausgeschwitzt habe heute Nacht aus dem Zelt schon aufgetrunken, es ist hart jetzt die Zeit.
Shit, aber du bist noch voller Kräfte, hier den Podcast mit mir zu machen.
Für den Podcast bin ich noch dabei. Spice gibt's dann hinterher, ne?
Natürlich. Ein Solari hatten wir gesagt, ne?
Spice?
Auch, Spice. Ich dachte, ein Solari hatten wir gesagt.
Mal gucken.
Na gut, wir verhandeln das später aus. Vielleicht überlebt es einer nicht.
Ja, weil eigentlich müssen alle sterben, ja.
Ach ja. Wie war deine Woche?
Voll cool. Neuer Job. Berlin läuft.
Ja, sehr gut.
Ja.
Berlin doch, läuft immer.
Ja, ich bin positiv überrascht. Ich dachte erst so, boah, Berlin. Aber mittlerweile ist es so, boah, Berlin. Also, ist cool. Bei dir?
Ja, ich habe letzte Woche ein neues Konzept für mich angefangen. So Social-Media-Konzept. Und ich bin sehr zufrieden, wie das läuft. Also, das Ziel war, die Community so ein bisschen näher an mich ranzulassen und auch mehr mit ihr zu interagieren. Und bisher funktionierte das auch. Also, die Zahlen sehen sehr gut aus. Ich freue mich sehr und waren auch sehr, sehr coole Gespräche dazwischen.
So nice.
Auch über das heutige Thema tatsächlich schon.
Dune?
Was? Was willst du tun? Ja. Was liegt denn so aktuell auf deinem Pile of Shame, worauf du nicht mehr warten kannst, bis du wieder zu Hause bist?
Auf meinem Pile of Shame? Ja. Ich hatte Geburtstag und ich habe noch ein paar Pakete auszupacken.
Oh.
Und ich schätze mal, dann wird sich mein Pile of Shame instant vergrößern, aber ich weiß es noch gar nicht, weil ich ja unterwegs bin. Und ansonsten ist der relativ leer tatsächlich.
Ja, das ist echt blöd. Man bestellt extra frühzeitig, lässt es zu dir schicken, damit es wirklich passend bei dir ankommt und nicht den extra Weg über mich macht. Und dann heißt es auch, am 2.1. soll es ankommen, also einen Tag vorher, vor deinem Geburtstag.
Tja, und dann ist da die Post.
Ey, Katastrophe, diese Post. Naja, aber wir wissen, es ist angekommen, zum Glück genau an dem Tag, wo du abgehauen bist. Nee, einen Tag später, aber du bist ja am Sonntag weg gewesen, am Montag ist es angekommen. Ja, ich hoffe, du freust dich darüber. Und du wirst bei dem nächsten Mal berichten, gehe ich von aus.
Ich bin natürlich. Nächstes Mal im Gezockt-Part werde ich das. Ich weiß zwar noch nicht, was ich dann berichten werde, aber du schon. Und genau, dann geht's los.
Sehr geil. Ja, wieso sprechen wir hier heute eigentlich nicht nur über ein Spiel? Das können wir vielleicht schon mal teasern. Heute ist ja Dune Imperium Zeit. Dune Imperium heißt BGG Top 5, also Platz 5, Dune Imperium. Und wir haben gesagt, Dune Imperium Uprising ist ähnlich genug und auf Platz 7, dass wir einen direkten Vergleich auch ziehen können, was diese ganze Folge nochmal aufwertet, finde ich. Und zweimal eine Folge über das gleiche Spielgefühl zu machen, ist es halt nicht. Deswegen haben wir sie zusammengefügt. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Ich hoffe, du bist zufrieden mit dieser Entscheidung von uns.
Ich finde das voll sinnvoll und ich glaube, das müssen wir noch häufiger machen, weil es gibt viele solche Fälle. Also vor allem, hier wäre es sogar noch mal spannend gewesen. Es gibt ja wirklich Spiele, wo die erste und zweite Edition in den Top 100 beide sind. Mhm. Und man könnte argumentieren, die Spiele sind halt schon unterschiedlich genug, weil die nicht nur eine andere Version sind. Aber das fände ich voll Quatsch. Und das ist, die sind ähnlich genug. Und let's go. Ist eine gute Idee. Also
ich finde tatsächlich, diese vier Änderungen, diese jetzt in Anführungszeichen nur vier Änderungen, aber ja, sie haben ein anderes Spielgefühl. Reden wir dann drüber.
Egal. Genau. Wir reden gleich drüber. Sie sind unterschiedlich genug, um ein eigenes Spiel zu sein, aber nicht für eine eigene Episode, finde ich.
Genau, so sehe ich das auch. Bevor wir aber da hinkommen, du hast uns News mitgebracht, hast du mir im Vorgespräch gesagt. Ich bin gespannt.
Okay, also es gibt zwei News. Willst du eine übernehmen oder?
Och, kann ich gerne machen, aber ich würde dir die erste überlassen, wenn du möchtest.
Dann. Und zwar habe ich wurde gestern announced und ich habe es gelesen. Der Macher von Root, Col Wöhrle, und sein Artist, der Kyle, die verlassen ihr Studio Leder Games. Und das ist ganz schön krass, weil Leder Games war einfach so ein Gaming-Staple einfach. Also zwischen Root und dann Arx und Oath und also viele, viele sehr, sehr, sehr große Spiele und beliebte Spiele. Und ja, die haben jetzt gesagt, also man weiß nicht warum, keine Ahnung, ob die sich gestritten haben oder so, aber die haben gesagt, wir gehen und machen unser eigenes Ding. Und ihr eigenes Ding heißt Buried Giant Games. Und das ist auch ganz spannend, weil jetzt fragen sich die Leute, okay, was bedeutet das für Root und Oath und sowas und Arx? Und anscheinend ist es so, dass Root bleibt noch bei Leder Games, aber die brauchen dann hier für zukünftige Expansions dann neue Designer. Also das wird dann ein anderer Typ einfach machen. Hm. Genau. Ja, den Artstil müssen sie mal gucken. Also es kann sein, dass sie den noch anheuern dürfen für Art, aber es wäre halt ein eigener Designer.
Ja.
Und aber die Rechte von Oath und Arx durften sie sozusagen mitnehmen oder abkaufen. Also das neue Studio, dem gehört jetzt Oath und Arx. Und sie haben gleich eine ganze Suite an Expansions angekündigt eben für Arx.
Puh. Ja, krass. Das sind aber auch alles drei Spiele genau aus der gleichen Hand. Das ist immer das Team, was genau das immer gemacht hat, wodurch Leder Games so berühmt wurde.
Richtig, ja. Und das heißt, nichts Gutes für die Zukunft von den armen Leder Games. Also, mal gucken. Ja.
Vielleicht dachten die sich, hey, wir sind so crazy krass steigegangen mit unseren Games, lass uns mehr Geld verdienen. Und Leder Games sagt, nö.
Nee, mich würde wirklich interessieren, was da hinter den Kulissen ablief. Ja. Aber es gibt halt nur so ein ganz kurzes Statement. Ohne Gründe, sie machen es einfach. Aber ich finde es spannend und ja.
Ich rufe einfach mal bei Leder Games an und hack nach.
Der Typ heißt auch Patrick, der da jetzt alleine ist. Also vielleicht könnt ihr da euch direkt irgendwie gut verstehen.
Hi Patrick. Genau. Wir verstehen uns jetzt gut. Lass mal Tacheles reden.
So, hast du deine Leute nicht bezahlt oder was war da?
Genau so. Ja, geil. Die zweite News, die du mir erzählt hast, die ich auch schon wusste, ist, dass eine neue Erweiterung für Flügelschlag kommt. Hätte ich gar nicht mitgerechnet tatsächlich. Und kam irgendwie aus dem Nichts für mich. Genau. Und dann auch noch Amerika. Das gibt es schon.
War nicht die zweite schon einfach Nordamerika und jetzt haben sie einfach Amerikas nochmal?
Nee, es gibt Europa, es gibt Ozeanien und Asien.
Ah, okay. Dann ist das okay.
Ja, und jetzt ist es eine grüne Box und es kommt eine neue Vogelart dazu oder ein neuer Vogel. Es ist eigentlich eine neue Vogelart, keine neue Kartenart dementsprechend. Und zwar sind es Spatzen. Ich glaube, es sind Spatzen, die dazukommen und die haben so einen eigenen Track. Immer wenn man so einen Spatz spielt, verhaftet mich jetzt nicht, wenn es keine Spatzen sind.
Ich meine, es sind Hummingbirds von dem, aber ich weiß, wie heißt das auf Deutsch? Hummingbird halt, ja. Hummingbird. Kolibri.
Kolibris sind es.
Genau, ja.
Okay. Ich hatte nur gerade Bilder im Kopf und ich dachte, das wäre ein Spatz gewesen. Egal, es sind Kolibris. Kolibris werden gespielt und dann kann man eben auf diesem Track voranschreiten und triggert so ein paar Boni für sich. So habe ich es zumindest verstanden.
Ja.
Es sieht erstmal ganz spannend aus. Ich glaube, das ist für mich zumindest ein besserer Zusatz als die Blüten aus Asien.
Ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel. Und bei Oceania und Asien war ich ja so ein bisschen raus.
Ja.
Aber das, da könnte ich wieder dabei sein. Und ich finde es auch cool, es ist kompatibel sowohl, also das ist so ein Overlay auf dem Brett anscheinend und das ist, es gibt zwei. Eins für, wenn du mit Oceania spielst und eins für, wenn du mit dem Base Game spielst. Das heißt, man ist da nicht irgendwie gezwungen, die Expansions in der Reihe nachzukaufen und zu haben.
Ja, das finde ich auch sehr gut, dass man die eh alle immer einzeln irgendwie machen kann.
Ja, das, das Stormlight Game schon hartnett immer.
Ja, ich bin gespannt, was da für neue Vögel dazukommen. Und was die für neue Effekte quasi mit sich bringen noch. Es sollen ja neue, müssen ja neue Effekte sein, die quasi auch neue Rundenwertungsplättchen und sowas dann dementsprechend mit sich bringen und so. Also ich bin gespannt, was es kann. Die wird auf jeden Fall einziehen hier. Vielleicht ist Flügelschlag dann wieder spannender, dass es auch öfter gespielt wird.
Ja,
aktuell ist es sehr eingeschlafen, genau.
Ja, das ist so viel, ehrlich gesagt. Es gibt halt Spiele mit mehr Tiefe, wenn man viel Spieler ist.
Ja, definitiv. So ist das. Asien haben wir tatsächlich auch immer nur zu zweit gespielt. Ozeanien hatte die Blüten, ne? Nicht Asien.
Ja, ja. Genau. Ja. Und Asien willst du mir nicht ausleihen. Ich will sie mir nicht kaufen.
Ich kann es dir ausleihen.
Mal, dann sagst du ja und dann sagst du, aber das hat noch irgendwer anders. Jedes Mal.
Ach so, ja, stimmt. Der hat es auch immer noch.
Ja.
Ich sollte es mir wiederholen.
Ja, damit du es abgeben kannst an mich. Ja,
damit ich es endlich wieder ausleihen kann. Endlich. Ja. Geil. Ja, Dune Imperium.
Ja.
Lass uns also mal hingehen. Ja, wir haben den Gezockt-Part vergessen. Vielleicht sollten wir da kurz einmal Stellung zu noch nehmen. Wir sind hier der ganz transparente Podcast. Den Gezockt-Part, den wird es ab jetzt in einer sehr großen Form geben. Der Dungeons and Dragons Teil fällt nämlich weg. Da habe ich. Ja, wir müssen einmal kurz runterkommen. Haltet euch fest, ich habe es gar nicht gesagt. Jetzt seid ihr alle umgefallen, weil ich es nicht gesagt habe. Haltet euch fest, verdammt. Ja, Juniperium, was? Dungeons and Dragons fällt raus, weil. Ja, das ist hier ein Brettspiel-Podcast. Das merkt man auch an den Zahlen, das sehen wir. Und es gibt vereinzelt Leute, die haben Bock drauf. Die Reaktion haben wir auch bekommen. Aber der Großteil sagt, ach nö, den Part skippe ich meist. Und deswegen haben wir gedacht, geben wir euch noch mehr geballte Spielladung. Und was ist besser als geballte Spielladung, als ganz viele Spiele in einem Gezockt-Part, der eine Stunde lang nur um Spiele geht, die wir so gezockt haben in der letzten Zeit.
Nice, nice.
Und ich hoffe, du bist auch mal dabei.
Ich werde auch mal dabei sein, denke ich. Ja.
Auch wenn es nicht dein angetrauter Stammplatz ist wie hier. Aber du bist jederzeit herzlich eingeladen.
Sehr cool, sehr cool. Gibt schon so Teaser, ob es dann so eine Formatänderung gibt von wegen 5 Spiele jeder oder einfach mal gucken oder... also wird da noch was geändert sozusagen? Oder?
Es wird auf jeden Fall... länger drüber gesprochen über die Spiele und mehr als 2 pro Spieler, weil sonst werden wir keine gute Zeit irgendwie vollkriegen.
Ja.
Und ich würde einfach mal schauen, ne, wie das so, ich würde sagen, jeder bereitet mal so ein paar Spiele vor. Wenn es 5 sind, dann würde ich sagen, hat man da gut was gefüllt bei mindestens bei 2 Leuten auf jeden Fall.
Ja, kann man ja.
Ja. Kann man ja mal so ein bisschen diskutieren noch über die Spiele, wenn man Bock hat. Falls es tatsächlich zu wenig ist, dann kann man ja auch vielleicht eher so einen offenen Talk noch daraus machen, was man sonst noch so für Hobbys hat oder so.
Ja.
Wir experimentieren noch. Ich kann noch gar nicht einschätzen, wie viel Zeit man tatsächlich dann für so einen gezockt Part hat und braucht, um den zu füllen und wie viele Spiele man dann braucht, um ihn zu füllen.
Ja. Also ich musste mich immer so ein bisschen kurz halten, weil ich wusste, das ist nur Vorgeplänkel. Das ist also möglich, auch mit 2 noch, glaube ich, noch ein bisschen mehr draus zu machen. Also nur selbst bei nur 2 Spielen, meine ich, ja.
Ja. Ja, wir sprechen ja auch jetzt nur über ein Spiel, also es ist möglich.
Genau, und wir haben noch gar nicht drüber gesprochen und es ist wie spät?
Ja, ein bisschen Zeit ist schon wieder vergangen. Die Dreiviertelstunde
Ja.
müssen wir noch jetzt uns zusammenfassen, also kurz halten für Dune Imperium.
Da, Vorgeplänkel. Hast du das Buch gelesen?
Nee, tatsächlich gar
Also,
nicht.
okay.
Ich
Das
habe
Buch
auch
ist natürlich
nicht
auch.
die Filme geguckt, um die nächste
Oh,
Frage von
krass.
dir zu beantworten.
Du hast nicht die Filme geguckt.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Ich finde, ich bin großer Fan.
Ja.
Ich habe die neuen Filme geguckt. Ich habe noch nicht die alten David Lynch-Filme geguckt. Es gibt wohl so einen richtig abgefahrenen, verrückten, also aus heutiger Sicht richtig grottenschlechten Film aus den 70ern, wo die Leute halt in so offensichtlichen Wurmkostümern rumlaufen. Muss ich mal angucken, weil es halt sauschräg sein soll. Und nach dem ersten Film, der 2020, glaube ich, ja, also die neue Aufnahme Teil 1, rauskam, habe ich dann das Buch gelesen, was mich auch ja, genug interessiert hat, dass ich Buch 2 und 3 gelesen habe und die werden halt schlechter und schlechter. Und es gibt 18 Stück. Und ja, irgendwann, da habe ich dann nach meinem vierten Buch aufgehört, das habe ich nicht mehr geschafft. Ja. Die werden halt irgendwie immer philosophischer und komischer und abgedrifteter.
Ja,
Aber
vielleicht
das
tue ich
erste
mir das
Buch war
ja mal
nice.
an. Wenn es das
Ja, das.
als Hörbuch gibt, dann bin ich dabei, ansonsten finde ich die Zeit nicht.
Ja, gibt es bestimmt. Das Problem, was viele Leute bei dem Dune-Buch haben, ist, dass die ersten 100 Seiten so sehr auf Worldbuilding aus ist. Also der erklärt erstmal so ein bisschen, wie die Religion in dem Universum funktioniert und wie die Leute so drauf sind und wie das politische System ist. Und manche Leute sind da halt schon raus. Die Action geht dann erst später los. Und kann ich auch voll nachvollziehen, wenn das dann irgendwie direkt einen rauslangweilt. Aber ich glaube, also ich glaube nicht nur, ich weiß, der Autor hatte einfach Bock. Der hatte nämlich selber so eine Sanddünen Forschung irgendwie gemacht und war dann interessiert daran. Und ja, hat dann irgendwie so philosophiert, was würde denn die Umwelt mit Menschen machen, wenn sie in so einer Welt leben? Und deswegen hatte er da auch den Fokus drauf dann beim Schreiben. Ja.
What the fuck ist los mit diesen Büchern?
Es gibt echt viele. Ja, er hat irgendwie, ich glaube, 9 Stück geschrieben. Und dann, ja, sein Sohn, den hat er rausgeschmissen, weil der war schwul, der Sohn. Das fand er nicht so cool. Und danach war irgendwann der Vater tot und dann brauchte der Sohn Geld und hat dann noch mehr Bücher geschrieben. Die sozusagen, ich glaube, das ist das Prequel, das sind dann nochmal 9 Bücher. Und das ist so die Zeit vor, also in Dune gibt es ja keine Computer in der Welt, weil irgendwann gab es mal so die AI-Übernahme, die fast alles zerstört hätte und deswegen sind Computer verboten und AI noch viel mehr verboten. Und das ist eben die Geschichten von dem Sohn sind eben die Zeit, wo Computer es noch gibt und irgendwie, ja, halt dann die
Okay.
AI-Übernahme so war, ja.
Also ich habe hier auf Audible Dune, einfach nur den Titel Dune, der Wüstenplanet, der soll 24 Stunden gehen.
Das ist
Ich
ein dickes
weiß.
Buch.
Und dann habe ich der Herr des Wüstenplaneten, die Kinder, der Gottkaiser, die Ketzer
Genau,
und die Ordensburg.
das sind dann die 6 von dem Herbert noch, dem Vater. Ja.
Und der erste, was ich sagte, ist auch von dem Herbert. Ist das tatsächlich der erste Teil und das andere sind.
Dann Buch 2 und
Wow.
3. Ja. Also
Wow.
der Herr des Wüstenplaneten ist, glaube ich, der deutsche Titel vom zweiten Buch. Genau. Und aber alle Filme, die jetzt so neu verfilmt wurden und auch die alten und auch die Spiele, die spielen alle nur im ersten Buch, weil das war halt das große, gute, neue Ding. So.
Okay, und die anderen sind tatsächlich danach.
Die sind alle
Krass.
tatsächlich danach und haben auch ganz andere Charaktere. Da ist der Spoiler für alle, dass der Paul dann. Achso, jetzt hörst du es vielleicht auch noch an. Naja, es spielt viel später. Es sind andere Leute dann in den späteren Büchern.
Ja, krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja. Und für die Leute, die Dune gar nicht kennen, also da gibt's halt, da geht es um Spice und Solari. Das haben wir eingangs erwähnt, das könnte man ja vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht. Also in diesem Universum gibt es halt einen Planeten, der heißt Dune. Der wird auch der Wüstenplanet genannt oder Arrakis. Und da gibt es halt Spice. Und das ist eine ja, Metapher für Öl, weil man braucht halt Spice, um Weltraumschiff so machen zu können. Und das macht dich auch noch abhängig. Das ist so eine Superdroge. Und wenn man diese Superdroge nimmt, dann kann man auch denken wie ein Computer. Was ganz praktisch ist, wenn Computer verboten sind. Und deswegen brauchen halt alle Spice. Entweder um Menschencomputer zu haben oder um Weltraum zu machen. Also Weltraum-Travel. oder weil sie abhängig sind. Und deswegen ist es so das allerwichtigste Material im Leben. Das Problem ist, es gibt kein Wasser auf diesem Planeten aktuell. Und deswegen ist es, ja, Wasser sehr teuer da. Genau, während es im Rest des Universums halt die meisten Leute auf so erdähnlichen Planeten leben, wo man auch gut leben kann. Aber die Handlung spielt halt immer auf Dune.
Ja, bin ich mal gespannt.
Wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum.
Jetzt ist der Spice, muss fließen, ne?
Das ist genau. So. Ja.
Okay, hast du Bock, dass wir uns mit dem Spiel beschäftigen?
Yes, auf jeden Fall.
Dafür haben wir, glaube ich, immer als erstes ein Regelstudium gemacht, bevor wir uns damit genau befasst haben. Möchtest du das wieder machen als dein Lieblingsspiel? Oder?
Ja, ich kann es kurz anreißen. Das klingt gut. Dann kannst du ergänzen. Also, klingt gut.
Weil ich es besser kenne.
Wenn du sagst.
Nein, ich denke, du bist der Profi auf jeden Fall.
Okay, also, Dune Imperium, beide Spiele, das, also wenn ich jetzt rede, dann rede ich von Dune Imperium und Dune Imperium Uprising, weil die sind ähnlich genug. Praktisch Uprising hat nur noch ein paar Sachen noch obendrauf und andere Karten. Aber ja, das, was ich jetzt erzähle, gilt für beides. Das Spiel ist ein Worker-Placement-Spiel im Grunde. Das heißt, wir haben den Planeten Dune, so als Brett in der Mitte, und da gibt es verschiedene Orte und man kann an diese verschiedenen Orte gehen. Normalerweise geht man in einer Runde an zwei Orte und kriegt dann da Ressourcen oder kann irgendwie Ressourcen gegen andere eintauschen oder kriegt Soldaten. Genau, und irgendwie am Ende von so einer Runde, das heißt, wenn jeder zwei Züge gemacht hat meist, wird gekämpft und dann wird geguckt, wie viele Soldaten haben denn alle so. Und dann kann man noch so Intrigen spielen und sich wieder zurückziehen oder doch noch mehr Stärke haben. Und dann gibt es eben Belohnungen am Ende für den ersten, zweiten, dritten Platz, je nachdem, wie viele Spieler auch dabei sind. Und am Ende des Spiels, also gegen Ende des Spiels, sind die Belohnungen immer besser und am Ende auch Siegpunkte wert. Und der Erste, der 10 Siegpunkte hat, je nach Spiel auch Art, manchmal 12, es gibt verschiedene Spielmodi. Also sobald du genug Punkte hast, ist das Spielende eingeleitet und dann gibt es manchmal noch so Endspielpunkte. Genau. Das ist so erstmal das grobe Prinzip von Dune Imperium. Und es gibt natürlich noch 1 Million Sachen obendrauf an Mechaniken. Und zwar, eigentlich müssen wir in allen unserer Züge immer noch eine Karte spielen. Und um diese Karten, da gibt es auch so einen Markt, die man mit einer eigenen Währung kauft. Es gibt also so einen River Market-Stil noch, die auch nochmal eigene Effekte haben. Und je nachdem, was auf diesen Karten ist, kannst du gar nicht an alle Orte auf Dune gehen, sondern nur auf bestimmte immer. Und dann kann man noch, ich weiß nicht, es gibt so viele Submechaniken, aber ich glaube, das ist so der generelle Spielflow erstmal. Und ich glaube, das reicht.
Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen über die Karten, dass wir die Karten über zwei Sachen nutzen können oder in zwei verschiedenen Phasen eben nutzen können. Erstmal nutzen wir sie für die Bewegung, die dann eben die einzelnen Sachen triggern, die wir dann eben aktivieren durch das Benetzen des Feldes. Und gegebenenfalls haben wir noch besondere Boni, die dann auf der Karte bei dieser Erkundungsaktion oder Einsatzaktion eben dabei sind. Alle Karten, die wir nicht nutzen für unsere Arbeiter, nutzen wir eben dann in einer der sogenannten Aufdeckphase, wo wir dann eben nochmal Punkte, Kampfkraft und sonstige Dinge generieren. Diese Punkte nehme ich jetzt, habe ich jetzt mal als Einfluss genommen, weil das ist ja auch nochmal, es gibt ja unterschiedliche Sachen, die Einfluss quasi sind. Also diese Punkte, die wir sammeln, sind quasi Kaufkraft, die wir dann nutzen können, um neue Karten für die nächsten Runden zu kaufen. Also das Deckbuilding-Element wird hier ganz stark dann auch eben da reingenommen. Die Karten, die wir kaufen, die legen wir auf den Ablagestapel und können dann sofort mit dem Rest neue Karten kaufen. Es wird auch immer sofort nachgelegt, sodass dieser Fluss, den du schon gerade erwähnt hast, halt weitergetrieben wird und neue Karten sofort sichtbar sind, die wir auch sofort kaufen können.
Ja, ja. Also das Deckbuilding ist auch noch da, genau.
Genau, das ist so die Hauptmechanik. Einmal dieses Worker Placement und einmal das Deckbuilding. Für den Kampf machen wir das ja im Grunde.
Richtig.
Und das ist eigentlich so die spannendste Phase, Beim ersten Mal schreien wir uns die ganze Zeit an, weil derjenige auf mein Feld gegangen ist. Und dann kommen wir zu der Konfliktphase am runden Ende, wo wir dann uns so richtig auf die Mappe hauen mit allem, was wir ja in den Ring gestellt haben.
Und alles stirbt, egal ob du gewinnst oder verlierst. Am Ende ist alles weg.
Richtig. Und da geht es halt wirklich ums Bluffen mit den Intrigenkarten. Wie viel kann einer noch machen? Setze ich vielleicht wirklich noch mehr Leute ein im Vorfeld, weil der andere unbedingt diesen Kampf gewinnen will? Oder verzichte ich einfach, weil ich merke, der hat eh keine Chance? Das ist, muss man so ein bisschen taktieren und gucken, wie denkt der andere gerade.
Das war der spannendste Teil vom Spiel auf jeden Fall, weil manchmal will man vielleicht auch Zweiter sein. In Dune Imperium Uprising haben sie die spannende Entscheidung getroffen, dass am Anfang des Spiels die zweitplatzierten Leute praktisch mehr kriegen, mehr Ressourcen. Das heißt, manchmal will man gar nicht Erster sein. Und dann ist ja natürlich die Frage, wie teuer mache ich es jetzt den anderen? Also und wenn ich jetzt ganz viel in den Kampf gehe und du auch in den Kampf gehst, dann will ich vielleicht gar nicht, dass ich Erster bin. Dann gehe ich am Ende wieder raus und habe das, was ich eigentlich wollte. Und du hast alles ausgegeben und alles stirbt. Sehr cool. Also juicy part.
Ja, definitiv. Und es sieht einfach so crazy aus, wenn quasi alle ihre komplette Armee auf dem Feld hat. Also da haben wir schon ein Bild hochgeladen ja auf Instagram. Könnt ihr mal reinschauen. Da seht ihr dann, wie voll so ein Feld sein kann. Und es ist trotzdem nicht klar, ist dann gar nicht klar, wer gewinnt so. Also bis zum Ende einfach spannend. Und wenn dann noch alle Intrigenkarten auf der Hand haben, die ja, Nervenkitzel pur, sage ich.
Das ist auch schon so der Hauptgrund, warum mich das Spiel so sehr überzeugt. Es gibt kein anderes Spiel, wo mir so die, weiß ich nicht, Haare hochstehen vor Anspannung, vor so einem Kampf, wenn ich wissen will, hat der noch eine Intrigenkarte oder nicht? Kann der noch was? Oh!
Ja, fühle ich. Ja, bevor wir jetzt genau auf die Meinungen eingehen, ich glaube, die Regeln haben wir ganz gut abgedeckt. Wir sind nicht sehr detailliert jetzt reingegangen, aber das reicht auch voll, um ein Gefühl für das Spiel zu haben, für die, die es nicht kennen. Und die, die es kennen, die wissen eh, worum es geht.
Ja, ich denke, für andere Sachen braucht man dann die Materialien vor Ort. Also
genau, denke ich auch. Über die Erweiterung und so sprechen wir heute nicht. Wir lassen es einfach bei den Grundspielen. Darum, aber was wir tun sollten, ist vielleicht an dieser Stelle ein Vergleich. Was sind die Unterschiede zu Imperium und Uprising? Für mich ist Imperium das klassische engere Spiel mit eher Fokus auf die Einflussleisten.
Ja.
Und Uprising, ja, da geht es um Kampf pur, glaube ich. Ne? Das ist, kann man eigentlich so sagen. Da haben sie einiges reingesteckt, damit man sehr viel aufs Kampffeld setzt.
Ja, also vielleicht dann also ein bisschen Kontext. Man kann punkten durch Kampf, man kann auch punkten durch, wenn man in dieser Aufdeckphase eben genug generiert, um einfach, wenn man 9 Geld oder was auch immer Persuasion Einfluss hat, dann kann man sich auch einen Punkt einfach so kaufen. Und man kann auch mit den verschiedenen Fraktionen auf Dune, wenn man die immer wieder besucht und immer wieder mit den Leuten dahin geht, auch Punkte generieren. Und genau, in Dune Imperium ist es eben so, dass man noch mehr über diese Factions und das Kaufen schneller an 10 Punkte kommen kann. Während man in Dune Imperium Uprising eigentlich meist schneller auch durch den Kampf sein kann. Denn man kann den Reward verdoppeln. Und wenn es 1 oder 2 Siegpunkte gibt und man das verdoppeln kann, dann ist das eben noch schneller. Und das geht nur in Uprising. Und deswegen ist es da so wichtig.
Genau, denn das ist schon die erste Neuigkeit quasi, oder das erste, was Neues. Es gibt, die Würmer sind jetzt tatsächlich, ja, Fraktionen oder Einheiten, die wir mit in den Kampf stellen können. Und sobald Würmer im Kampf sind, dann kriegt man doppelte Belohnungen von dem, was man dann eben erkämpft hat.
Ja.
Genau. Dafür haben wir dann extra so einen Markerhaken, sag ich mal, einen Hakenmarker, andersrum. der uns die Würmer dann an Land ziehen kann. Also thematisch passt es, denke ich mal. Ich stelle es mir zumindest so vor, dass die so ein bisschen
nutzen. Kann ich auch direkt erklären, wenn du willst. Also,
ja, gerne.
die müssen das eher, also Paul, der kommt ja gar nicht von dem Planeten, der muss das erst lernen. Die Leute, die da aufgewachsen sind, die können das. Wenn man rhythmisch sich bewegt, dann kommt ein Wurm. Deswegen muss man immer unrhythmisch gehen. Aber wenn sie einen dann wollen, um mit ihm zu kämpfen, dann kannst du einfach so rhythmisch auf den Boden stampfen. Dann kommt auch so ein Wurm und will dich halt aufessen. Das Problem ist, wenn du die Würmer sind so aneinandergereihte Ringe, wie so ein Panzer. Und wenn man die so hochzieht mit so einem Haken, dann können die nicht mehr in den Sand, weil die da dann, also dann Sand da reinbekommen würden. Und deswegen bleiben sie dann die ganze Zeit oben. Und so kannst du das auch steuern. Also die versuchen immer, dass der Teil vom Panzer, der offen ist, nach oben sich wendet. Das heißt, du kannst die steuern, indem du dann einfach links dem das so hochziehst und dann will der halt nach rechts drehen, damit das oben ist und möglichst kein Sand reinkommt. Und so kannst du dann steuern.
Ah, wie witzig.
Ja.
Eine weitere. Ja, wir lernen das jetzt auch und können das beim nächsten Mal einfach.
Oh, yes.
Eine weitere Neuigkeit sind die Spione, glaube ich, ne? Die gab es auch vorher nicht.
Ja.
Die erlauben so ein bisschen mehr Flexibilität beim Einsetzen. Hat mir nicht geholfen in unserer letzten Partie. Ich habe die Spionmarker immer falsch gesetzt, weil die Spionmarker erlauben es uns trotzdem, dass da jemand schon steht auf dem Aktionsfeld, wir auch dazu uns gesellen können.
Ja, auf diese Felder. Ganz fair ist und so ein bisschen dieses Startmarker-Problem rausnehmen. Also in Dune Imperium ist es so, der Startspieler, der rotiert, aber hat natürlich immer dann am Anfang die große Auswahl und kann auch von anderen was blockieren. Also wer Erster in der Runde ist, ist viel, 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 viel wichtiger in Dune Imperium. Und in Uprising kann man eben so einen Spion auf dieses Feld schon mal stellen und dann in späteren Runden auf jeden Fall Zugriff da haben.
Ja, wenn man den nutzen kann effektiv, dann ist der bestimmt gut.
Wenn man nicht so, wenn man die in den richtigen Ort stellt, die Spione.
Ja.
Und es nimmt so ein bisschen Frustration raus, finde ich.
Ja, mir hat es in dem Fall halt die Frustration gebracht, aber das war halt mein Problem.
Was auch, also die Felder sind auch anders, also es ist nicht das gleiche Brett, das heißt, das, was man da macht oder kriegt, ist anders zwischen den beiden Spielen. Und alle Karten sind anders. Also es gibt ja so ein Deck an Karten und die sind auch komplett anders in Dune Imperium Uprising gegenüber Dune. Da haben sie es auch so ein bisschen alles stärker gemacht. Das heißt, wenn du die mischt, ist es ein bisschen komisch. Man kann diese Spiele theoretisch mischen, man kann das als Erweiterung einfach spielen und diese Sachen reinmischen. Aber balance-wise ist es so, dass die Sachen aus Dune Imperium alle ein bisschen stärker sind, damit man eher mal diese Karten kauft. In Dune Imperium kann es sein, dass nichts im Markt dir gefällt und oder sich lohnt, gerade zu kaufen. Öfters mal, also tendenziell. Natürlich nicht immer so. Ja.
Und Rebalance. Jetzt kommen wir mal zu meinem absoluten Favoriten, weswegen ich will es schon mal jetzt sagen, Uprising für mich schon mal das bessere Spiel ist. Der 6-Spieler-Modus.
Oh yes.
Ja. Der ist ganz neu. Einfach 2 Teams, 3 gegen 3. Ultra geiler Modus. Wer das nicht kennt, der hat was verpasst im Leben. Aber glaub mir, für diesen Modus allein lohnt sich Uprising zu 110%.
Ja. Also. Das ist ganz, ganz cool. Ich bin auch Riesenfan. Die letzten Jahre zum Geburtstag wünsche ich mir einfach immer, lass uns 6 Spieler Dune Imperium Uprising spielen.
Leider war ich dieses Mal nicht dabei.
Ja, das funktioniert so. Das Spiel ist eigentlich für 4 Spieler ausgelegt, auch das Material. Und deswegen müssen 2 Spieler stattdessen Commander sein. Die sind dann so Generäle, und zwar Paul und auf der anderen Seite der Emperor, die Bösen. Man kann auch thematisch dann die Leute so wählen. Jeder spielt eine Person aus dem Buch oder Film. Dass man eben gut gegen Böse ist auch schwierig, weil es gar nicht so klar, wer gut und wer böse ist. Auf jeden Fall Held gegen die anderen spielen. Und die beiden Generäle können eben nicht mit am Kampf teilnehmen und müssen dann immer in ihren Runden sich überlegen, wen unterstütze ich jetzt? Und alles, was man so an Kampfkraft kriegt, schickt man dann dem. Man kann dann auch versuchen, so Geld und Missionen und Intrigenkarten und so untereinander zu tauschen und das demjenigen zu geben, der ja das vielleicht am meisten gleich brauchen wird. Sau spannend.
Jo. Und sollen wir jetzt schon mal über unsere 6-Mann-Partie sprechen?
Gerne.
Boah, das war so episch. Es war wirklich ein Hin und Her die ganze Zeit. Keiner wusste, wer jetzt am Ende gewinnt. Wir sind auch in der gleichen Runde dann halt auf die magischen 10 Punkte gekommen.
Ja.
Und am Ende hatten wir Gleichstand. Und dann haben wir nach dem Tiebreak geguckt. Auch das war ein Gleichstand. Haben wir den 2. Tiebreak gebraucht, um zu entscheiden, wer dieses Spiel gewinnt.
Unglaublich.
Das war so crazy. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es war auch irgendwie so eine Aktion kurz vor Schluss, die dazu geführt hat, dass man das dann doch geschafft hat. glaube ich, habe ich zumindest so im Kopf. Es war ganz crazy. Mehr Spice und dann Wasser.
Ja, genau. Also wir hatten gleich viele Punkte und dann auch gleich viel Spice, aber dann hatte ein Team mehr Wasser. Ich glaube sogar, wir waren die Bösen und haben gewonnen als...
Wir haben gewonnen, ja.
Schön.
Das war eine sehr, sehr geile Partie. Also.
Ja, und da ist es so, das ist auch wieder so thematisch in dem Buch oder Film, hat eben die böse Seite mehr Soldaten und mehr Zugriff so auf das Einfluss auf das Imperium, weil es halt der Imperator ist. Und deswegen können die eben Karten sich reservieren und der Imperator kann mehr Symbole und also mehr Geld und mehr Soldaten einfach an seine Unterlinge schicken, was auch genau ist, was passiert im Buch. Während Paul eben auf dem Planeten Dune ist, der hat nicht die Möglichkeit, weil er hat kein Geld, was er verteilen kann und keine Soldaten, die er verteilen kann, aber er darf die Würmer halt holen. Und das kann das andere Team eben nicht, weil, ja, die lernen das halt nie. Also, wenn man alle gegen alle spielt, dann dürfen halt alle einfach Würmer reiten lernen. Und wenn man 3 gegen 3 spielt, dann darf das ein Team eben nicht und das andere schon. Das macht es nochmal extra spannend oder extra auch asymmetrisch.
Ja. Ja, kann ich eigentlich nichts mehr zu sagen, ne? Hast du. Nee,
geiler Modus, ja.
Geiler Modus auf jeden Fall. Ja, sollen wir mal vielleicht in unsere Community schauen, was die so zu dem Spiel hält, bevor wir unsere Meinung zu dem Spiel kundtun. Ich glaube, so rum haben wir es immer gemacht, richtig?
Ja.
Ja, haben wir Meinungen auf Discord? Du bist unser Discord-Experte.
Ich suche gerade.
Ah, so viele Meinungen. Da weiß er gar nicht mehr, was zu Dune gehört.
Ich muss nur den richtigen Kanal finden. So, die nächste Frage. Wie findet ihr Dune Imperium? Machen wir abwechselnd? Oder?
Können wir so machen, ja.
Jatno17 schreibt, aus meiner Sicht haben da sehr viele Menschen Spaß dran und daher verdient Platz 5.
Okay, dann habe ich hier eine Meinung. Die ist tatsächlich privat bei mir angekommen vom Jonas. Grüße gehen raus. Ich liebe Worker Placement, aber ich hasse es, wenn ein 2-Stunden-Strategiespiel durch ein Deckbuilding entschieden wird. Bei Dune Imperium fühlt es sich manchmal so an, als ob der Sieg nur davon abhängt, wer im letzten Kampf zufällig die passenden Karten gezogen hat. Das ist für mich keine Strategie, das ist Lotto.
Okay.
Ja. Ist er ein bisschen salty, dass er verliert? Oder?
Ja, klingt salty, ja. Da hat jemand scheinbar einmal gut gezogen, ja.
Oder hat er vielleicht einen guten Punkt? Man weiß es nicht.
Ja, das kann auch sein. Können wir gleich reden. Ja. Midgards Board Gamer, die kenne ich gar nicht, sagt, noch nie gespielt, also kann es meinetwegen auch schlechter platziert werden. Nein, Spaß. Wie hat nur gesagt, scheint es ja gut anzukommen und ich sehe es auch immer mal wieder bei Insta und Discord, daher die Platzierung in den Top 10 ist wahrscheinlich gerechtfertigt.
Ja. Ja, ich habe hier bei Brettspiele vom Kopf eine Meinung. Ich persönlich finde das Original Dune mit den beiden Erweiterungen immer noch besser und im Wesentlichen findet er das so, weil er noch nicht so gut mit der neuen Spielweise klarkommt. Es gibt weniger Ressourcen, sodass man schon sehr auf die Wandwürmer gehen sollte und es kann auch dafür sorgen, dass man sich gemeinsam manchmal gegen einen zusammentun muss. Er mag es lieber, wenn jeder so sein Ding durchziehen kann, aber dafür liebt er den 3 gegen 3 Modus und das macht Uprising wiederum zu meinem Spiel des Jahres.
Mhm. Ja, da kann ich auch nachvollziehen, dass also in Dune Imperium hatten Leute halt auch Spaß dran, dass man halt nicht kämpfen musste, sondern dass es vielleicht irgendwie auch cool ist, auf die Factions zu gehen oder so. Ja,
Ja, finde ich auch einen legitimen Punkt. Die Rise of X Erweiterung macht Dune Imperium auf jeden Fall nochmal eine Nummer krasser. Ja, aber ja, 3 gegen 3 Modus, wie gesagt, beste Modus.
Dann haben wir hier noch auch einen ganz neuen Nutzer, Boardgame Pizzi.
Noch nie gehört, ja. Sagt, für alle, die es wirklich nicht wissen, das ist Pirmin.
Seit Uprising ist es definitiv aus einer Top 5 nicht wegzudenken. Für viele Spieler ein absolutes Pflichtspiel, das nicht zu nischig ist und daher auch für Einsteiger zu meistern ist. Also ich war auch zuerst so, wow, das ist schon ein ganz schön intensives Spiel für neue Leute. Aber ich habe es jetzt auch letzte Woche zwei nicht so viel Spielern ja, beigebracht und es ging ganz gut. Also, und eine davon hat auch richtig Spaß und will es nochmal spielen. Also, ja, zum Meistern ist natürlich wieder was anderes, aber und ich würde auch jetzt so Leuten, die noch nie moderne Brettspiele gespielt haben, auf keinen Fall damit einsteigen. Aber es ist tatsächlich machbar. Man kommt rein, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wenn man Leute an die Hand nimmt, ist alles möglich.
Ja, richtig, ja.
Ja, dann habe ich noch einen Kommentar. Endlich fühlt es sich wirklich nach Dune an. Also es geht um Uprising. Im ersten Teil waren die Sandwürmer quasi nur Bilder. Jetzt fühlt man sie einfach. Die epischen Schlachten, das Mauern einreißen. Wer Uprising nicht mag, hat den Spirit der Bücher nicht verstanden.
Ja, das spielt auch nochmal auf ein Buchelement an, was im Spiel irgendwie ganz geil rauskommt, ist das Wandeinreißen. Und zwar, genau, es gibt Orte auf dem Planeten, da, wenn man da kämpft, dann kann man die Würmer nicht benutzen, weil das ist in der Stadt. Und in der Stadt kommen die halt nicht hin, weil diese Stadt ist geschützt von so einem Bergmauer-Dingens, Shield Wall auf Englisch, also so eine Wand halt. Zu Überraschung aller wird die halt auf einmal weggenukt, also einfach mit einer atomaren Explosion weggesprengt, um dann mit den Sandwürmern in die Stadt einreiten zu können und ja, damit so das Blatt zu wenden. Und genau das Gleiche kann man in Dune Imperium Uprising machen, denn ja, Würmer kann man nicht in Städten benutzen, bis man irgendwie es schafft, diese Wand einzureißen, eben an einem bestimmten Ort oder durch Intrigenkarten oder was auch immer. Damit kann man das nochmal, wenn man sich in falscher Sicherheit gewogen hat, umreißen und das wie nachspielen, dann fühlt sich's an wie im Film, was sehr cool ist, ja,
Ja,
thematisch.
sehr cool. Also thematisch hast du top getroffen hier alles, ja. Und im Vergleich zur Mechanik, was ist hier wichtiger, Thema oder Mechanik?
Boah, also wenn ein Spiel super thematisch ist, aber mechanisch scheiße ist, dann werde ich es wahrscheinlich nicht so häufig spielen, wie wenn ein Spiel mechanisch richtig gut ist, aber überhaupt nicht thematisch. Deswegen, wenn du es so gegenüberstellst, dann würde ich sogar Mechanik sagen. Aber ein Spiel ist für mich ein Top-Spiel, wenn es halt beides hat.
Ja, verstehe, verstehe. Ja, also ich finde, sag immer, das Thema zieht mich ran, die Mechanik hält mich. Genau. So, ich habe keinen mehr. Hast du noch? Oder?
Nicht wirklich. Wir haben einen leider noch nicht gespielt. Das hilft mir
Ja,
nicht. Ja.
ja. Nice. Ja, jetzt kommen wir mal zu unserer Meinung.
Du hast es, glaube ich, in dem Nebensatz eben schon mal erwähnt. Ich kann gar nicht mehr hier pokern.
Meinst du?
Ja, du hast es gesagt und es ist wahr. Es ist mein
Ach
Lieblingsspiel.
so, ah, sorry, ah, shit, ich hab's erwähnt. Nein,
Ja.
ich bin so ein
Und damit.
Verräter.
Damit können wir auch vorwegnehmen, auf meiner Boardgame Geek können wir das vor allem schieben, wo wir bis jetzt drüber gesprochen haben oder was ich jetzt bis jetzt so kennenlernen durfte in den 500 Spielen, die ich kenne.
Soll ich dir was verraten?
Hau raus.
Ich würde das auch auf meine Platz 1 nach all den BGG-Titeln, die wir haben, setzen.
Wow!
Damit hättest du nicht gerechnet.
Ich war mir nicht sicher. Also ich hätte auch bei dir irgendwie noch was davor sehen können, weil ich weiß, das
Wahrscheinlich
ist nicht
Archinova, das
dein.
ist ja aktuell Platz 1, aber jetzt das ist Platz 2 bei mir.
Okay, ja, krass.
Wenn man so
Nee.
drüber nachdenkt, irgendwie ist es von der Aufregung, den Nervenkitzel und alles, was dazukommt, dieser 3 gegen 3 Modus, das macht es einfach geiler als 2 Stunden oder 3 Stunden Archinova da trocken runterzuspielen.
Ja, der Nervenkitzel ist halt da. Das
Ja.
finde ich auch so schön. Es fühlt sich halt nicht nach Eurogame so an, klassisches Worker Placement, aber es ist halt irgendwie trotzdem sehr thematisch und dann auch halt dieses Kriegsding. Das ist halt irgendwie mehr so Richtung America-Spannung. Aber es gibt keinen Würfel, es gibt kein Dice Resolved Combat. Ja, das macht es für mich halt perfekt.
Ja, das Thema ist auch nicht einfach aufgesetzt,
Ja.
dass es wirklich Thema ist für die Mechanik oder Mechanik für das Thema eben erschaffen worden. Das kannst du nicht einfach so eins zu eins austauschen.
Ja, man merkt, das wurde ein Spiel für Dune gemacht und nicht irgendwie ein Kriegsspiel und dann haben wir Dune darüber gezogen.
Ja, genau. Von daher, ja, es ist aktuell meine Platz 1 auf jeden Fall. Über das Spielgefühl und so haben wir jetzt schon sehr viel gespoilert, wie wir das finden.
Ja.
Die Interaktion ist hier einfach auf dem Top-Level. Ich glaube, es gibt kein Spiel, kein Euro-Spiel, was mehr Interaktion bietet.
Ja, halt Worker Placement ist ja immer dieses Plätze wegnehmen, aber dann hast du dieses Spion-Ding wieder und dann kann man vielleicht auch überlegen, sich Spionplätze wegzunehmen und genau. Ja.
Ja, so raushalten kann man sich. Der Kampf wirklich. Halt auch mit den Intrigekarten und so weiter, dass sich gegenseitig anlügen, ich habe nichts mehr für den Kampf und dann haust du da noch 10 Kampfkraft mehr durch in den Kampf rein und so. Also das ist so geil einfach von der Interaktion her, finde ich.
Und gleichzeitig ist es auch saugeschickt, weil es gibt viele Kriegsspiele das Problem, greife ich den jetzt an oder nicht, ist das unfair oder nicht. So, ich habe oft so das Gefühl in Scythe, oder ich habe es öfters mal gehört bei Scythe, so einer ist irgendwie klar vorne und dann greift halt Spieler 2 trotzdem Spieler 3 an. Und dann sagt Spieler 3, hey, warum denn mich? Guck mal, was bei dem geht. Und das kannst du halt in Dune nicht, weil es sowieso alles, was im Kampf ist, ist halt alle gegen alle.
Ja.
Also du spielst gar nicht mit deinen Soldaten und greifst jemanden an, sondern am Ende gucken wir einfach, wer hat am meisten. Und das ist halt gegen alle gleichzeitig. Das heißt, entweder kämpfe ich mit und dann halt auch gegen alle sozusagen, weil ich mich mit allen messe oder nicht. Ja. Und dadurch fühlt sich das gar nicht so persönlich an. Also klar, man kann auch manchmal was gegen einen Spieler so ein bisschen machen, aber eigentlich nie so wirklich. Eigentlich spielst du immer gegen alle. Du kannst nicht einen so raussingeln. Klar, ich kann einen Spot wegnehmen, der jetzt für einen Spieler richtig gut wäre. Klar. Oder wir können uns abwechseln, wer jetzt gerade von Spielern richtig viel reingeht in den Krieg und dann, ja. Aber es fühlt sich nicht so persönlich an und das macht es halt gut, weil viele Kriegsspiele leiden halt darunter, dass dann, ja, dieses persönlich greife ich dich jetzt direkt an Gefühl da ist und das gibt es gar nicht so stark, finde ich. Das ist eine große Stärke von dem Spiel.
Ich finde auch tatsächlich dadurch, ich würde bei Dune Imperium tatsächlich, korrigiere mich ruhig, wenn du das anders siehst, niemals auf ein Feld gehen, wenn es mir nichts bringt in diesem Moment, nur weil ein anderem es mehr bringt. Ich habe nur 2 Aktionen, im besten Fall 3, wenn ich mir den Zusatzarbeiter noch kaufen kann. Aber das ist halt viel zu wenig, dass ich jetzt einen Zug verschwende, um jemand anderem bewusst einen Zug wegzunehmen, der mir nichts bringt. So.
Also im 3 gegen 3 Modus ist das teilweise schon echt gut, als diejenigen, die nicht die Würmer nehmen können, einfach auf die Wurmfelder zu gehen, um einfach diese Möglichkeit der Verdopplung dem anderen Team komplett wegzunehmen und dann haben halt die anderen 2 die Möglichkeit noch zu punkten, während einer das blockt. Also das ist schon eine valide, starke Strategie.
Aber das wäre jetzt nur für den 3 versus 3.
Genau, und dann nimmst du es auch im ganzen Team weg. Das heißt, du targetest halt wieder nicht eine Person, sondern einfach eine Teamfähigkeit. Ja, was halt voll fair ist für Team gegen Team, dass du ein Team targeten kannst, klar. Ja, genau. Aber also, dann geht man, also es kommt, glaube ich, schon vor, wenn man will. Aber jetzt eben alle gegen alle gucke ich natürlich auch, nee, wie kriege ich Punkte?
Also, ja, genau. Ja. Hat es denn negative Seiten für dich, das Spiel?
Ich muss so ein bisschen überlegen, weil es wurde halt gesagt, am Ende ist es dann zu stark Deckbuilding und das fand ich bis jetzt noch nie. Klar, man muss aufpassen und man kann Pech haben, dass du in einer kritischen Runde, wo du sagst, oh, ich muss unbedingt diese Runde kämpfen, und dann hast du aber halt irgendwie keine Symbole auf die, genau, richtig, oder keine Kampfkarten auf der Hand. Und dann kannst du diese Runde gar nicht kämpfen. Und dann weißt du aber, du kannst nächste Runde kämpfen, weil du ja wahrscheinlich dann nächste Runde die Karten ziehst, die du jetzt nicht gezogen hast.
Ja, vielleicht hast du dann nicht die Belohnung.
Ja, genau. Und das kannst dir halt auch kaputt machen, dass du sozusagen immer genau in den Runden das nicht ziehst, wo, also klar. Ich würde es immer noch nicht Glücksspiel nennen. Ich glaube, das Spiel ist sehr, sehr, sehr taktisch und es gibt auch eine sehr, sehr große Szene im Internet, die das halt auf Steam und so dann spielen gegen immer bessere werdende AIs und mit einem Rating-System. Also das Spiel ist schon, es ist halt wie bei Dominion. Du kannst in Dominion eine schlechte und eine gute Hand haben und kann günstig und ungünstig fallen, aber über mehrere Runden hinweg musst du trotzdem halt gucken, dass dein Deck gut ist.
Ja, ich denke, das war ein übertrieben gesprochener Beitrag. Ein Glücksspiel ist auf jeden Fall nicht, aber Karten haben halt, sind halt Glückselemente. So.
Genau, richtig, ja, auf jeden Fall.
Kannst halt nicht irgendwie, außer bei Aeon's End, kannst du halt nicht das sonst irgendwie kaputt machen. Bei uns entweißt ja, was du ziehst als nächstes, weil du die nie deine Reihenfolge legst.
Wenn du das Brain bist und die ganze Zeit mitzählst, dann kannst du das machen. Ja,
ja, aber ich habe tatsächlich einen Glücksfaktor, der es so ein bisschen kaputt machen kann. Wenn du schlecht gespielt hast, aber es ist halt auch wieder dein Fehler, so wenn du nicht genug Einfluss hast, um zu kaufen und der Markt da quasi nur teure Karten hat oder doofe Karten, die du gar nicht brauchst oder gar nicht haben willst. Ja. Na, der Markt ist für mich der Glücksfaktor, der das so ein bisschen runterzieht, aber es ist nicht so krass, dass ich sage, ey, das ist gar nichts für mich. Also,
ja. Nee, das muss ich auch sagen. Es gab Partien, da dachte ich, ach, schade, dass jetzt nichts Spannendes im Markt liegt, weil dann will keiner was kaufen und dann ist da nicht so viel Bewegung drin und das ist halt, das kommt vor und das ist schade. Ja.
Ja, das ist für mich tatsächlich der einzige Punkt, wo ich jetzt was komplett kritisieren würde. Sonst hätte ich jetzt nichts, wo ich sage, daran muss nochmal gearbeitet werden an dem Spiel.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein fairer, ich glaube, das ist kein Kritikpunkt und ich weiß gar nicht, ob ich da noch bin, aber was mich lange Zeit gestört hat, ich liebe ja Deckbilder, ich habe ganz viel Aeons End Content, wo du es gerade nennst, ich habe recht viel Dominion Content, ich weiß, da gibt es Leute, die noch viel, viel, viel krasser sind, aber ich liebe Deckbuilding und ich finde, also was mich immer gestört hat, ist, das Spiel teasert dich so an, ein geiler Deckbuilder zu sein, weil du halt jede Runde neue Karten kaufst, aber du hast gar nicht so viele Gelegenheiten, durch dein Deck zu cyclen. So, du siehst die Karten, lass es dreimal sein. Also jede einzelne Karte, die du so kaufst. Und du hast gar nicht die Gelegenheit dadurch, also dieser Kauf von einer Karte, wenn du sie eh nur zwei, dreimal siehst, war gar nicht so groß, weil du kannst nicht, du kannst gar nicht deine 10 Startkarten loswerden. In vielen Deckbildern ist es ja irgendwie früher oder später so, dass du die alle getrasht hast und dann nur noch die gekauften Karten halt siehst und spielst. Und dann ist der Einfluss von so einer gekauften Karte auch viel größer. Das passiert ja in Dune Imperium gar nicht. Und auch nicht in Uprising. In Uprising haben sie ein paar mehr Trashing-Effekte reingehauen, was mich sehr freut, weil es dann eben mehr Deckbilder-Elemente hat. Und ich habe mir mal gewünscht, ach, wäre das mal mehr Deckbilder. Mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher und ich finde auch den Worker-Placement, den es halt so im Kern ist, auch spannend. Aber als ich mit dem Spiel angefangen habe, war ich so mehr so auf Deckbilder aus und nicht auf Worker-Placement. Dachte immer, ach, gäbe es mehr Deckbuilding-Elemente und könnte man mehr trashen zum Beispiel, habe ich mir mal gewünscht. Ja. Aber mittlerweile bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das nicht sogar eine Stärke ist, weil ja, dann artet das nicht so aus. Also du weißt, was du so erwarten kannst von einer Runde, von einer Hand.
Ja, verstehe so,
von meinen ich. Gegnern.
Hm. Ja, ja. Ja.
Hast so, es gibt nicht diesen Dominion-Effekt, wo einer dann sagt, und dann ziehe ich zwei Karten und mit den zwei Karten und dann lege ich hier und dann kriege ich hier zwei Aktionen und so. Das ist es halt gar nicht. Und dieses Deckbildergefühl kommt dann gar nicht so auf, dieses klassische. Ja, genau. Aber ich weiß, das war mal ein Kritikpunkt für mich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Ja, man kann es natürlich halt auch so spielen, wie Alex das gemacht hat. Der hat ja gefühlt jede Karte verbrannt. Dann ist es natürlich so, dass er die ganze Zeit durch sein Deck durchgeht.
Ja, genau, wenn du es schaffst. Das ist sau schwer in dem Spiel.
Ja, aber sonst hast du recht. Also das Deckbuilding ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit mich jetzt darauf freuen kann, oh, gleich kommt wieder die gute Karte, sondern es passieren ja noch Runden dazwischen so ganz viel. Ich kann es nicht vorher planen. So. Auch wenn ich weiß ungefähr, es ist da, aber ja, irgendwann wird es halt kommen.
Ja, genau. Also das liegt auch daran, dass es gibt gar nicht so viele Draw-Effekte. Ich glaube, in vielen Deckbildern kann man dann relativ easy, nochmal irgendwo hier oder da Karten ziehen. Und hier gibt es eben nur ein oder zwei Felder, wo man ein oder zwei Karten ziehen kann. Und die sind sau teuer. Also zwei Karten ziehen kostet dich halt irgendwie auch zwei Wasser oder so. Mhm. Also das lässt sich bezahlen in dem Spiel.
Mhm. Ja, ich habe jetzt noch so ein paar Fragen für dich.
Jo, hau raus.
Du als der Dune Imperium Experte. Ja. Erste Frage, ganz einfach, ganz schnell. Braucht man beide?
Nee. Allein schon, weil es gibt, wenn du das Interesse hast, auf Steam einen super guten Port für Dune Imperium. Und ich würde behaupten, also viele sagen das auch, Dune Imperium ist erst richtig gut, wenn du Rise of X hast. Und vielleicht noch die zweite Expansion. Also die hatte so einen Balance-Fix bekommen, wo Leute sagen, jetzt ist es erst richtig gut. Während, es ist meine Meinung und auch die der meisten, wenn man so online recherchiert, Dune Imperium Uprising ist halt sofort auch ohne Erweiterung gut. Und da, wenn man ein Spiel jetzt neu kennenlernen will, kann man einfach direkt mit Imperium Uprising einsteigen. Und wenn man dann noch das andere kennenlernen will, gibt es halt einen super guten, günstigen Steam-Port, um das halt kennenzulernen. Und deswegen, ja, dadurch, dass es available ist und man keine Erweiterung braucht, reicht ein Spiel. Und das deckt das Spielgefühl auch komplett ab. Wenn man möchte, kann man ja das auch einfach ohne Würmer und Spice spielen und die Karten rausnehmen, dann hast du es fast. Also.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Die Felder kannst du halt nicht ändern, aber ja.
Ja, ja, ja. Also wenn dich jetzt zum Beispiel Würmer stören und du das deswegen nicht willst, dann man kann relativ einfach die Sachen rausnehmen. Klar, vom Balance muss man dann überlegen, wie cool das ist, aber es ist möglich, das Spielgefühl zu kriegen von Dune Imperium einfach. Ja. Deswegen, es reicht ein Spiel, ja.
Okay, ich glaube, die eine Frage hatten wir schon eigentlich beantwortet auf Piemens Kommentar hin. Ist Uprising nur für Experten oder ersetzt es das Original?
Ich verstehe nicht, warum das ein Oder ist. Also, es ist halt schon ein Spiel für Vielspieler.
Ja. Okay. Ist es ein Spiel nur für Experten oder ersetzt es für dich das Original? So, also Dune Imperium-Spieler brauchen die Uprising, wenn sie Dune Imperium gespielt haben? Oder sagst du, es ersetzt das Original, wir wollen nur Uprising spielen? So.
Nee, dann nein. Es ist, glaube ich, ich würde sogar eher sagen, wenn du neu bist, dann fang gerne mit Uprising an. Und wenn du aber halt Bock auf das Spiel hast und es dir Spaß macht, dann wirst du auch noch ganz viel Spaß mit dem anderen Spiel haben. Genau, also ich spiele auch noch gerne Dune Imperium. Ja, genau,
ja. Auf jeden Fall. Und die dritte Frage haben wir schon beantwortet, die ich mir vorher ausgedacht hatte. Wie sehr verändert sich die Meta für dich durch die Sandwürmer? Da haben wir schon sehr, sehr viel drüber gesprochen, wie sehr das Ganze thematisch da reinpasst. Und ich glaube.
Das ist halt aber, das haben wir vielleicht bei den Kritikpunkten vergessen. Der häufigste Kritikpunkt ist tatsächlich, dass Würmer halt unfair sind, weil dieses Verdoppeln halt zu krass ist. Also dieses Siegpunkt am Ende mal 2 nehmen, da kannst du halt auch noch vom vorletzten Platz auf Platz 1 halt geschleudert werden in der letzten Runde. Und das fühlt sich halt für manche Leute dann unfair an. Andererseits kann ich halt sagen, vom Spielgefühl ist es dadurch bis zum Ende spannend. Also klar ist es dann vielleicht doof, aber eigentlich sorgt ja genau das dafür, dass alle am Ball bleiben und noch Spannung haben. Also wenn es 5-0 steht, dann ist es halt irgendwie langweilig beim Fußball. Aber wenn ein Tor irgendwie mal 5 zählen kann, dann bist du immer noch interessiert. Ja, und Das ist halt geil. Also es ist unfair, klar, für den, der vorne ist, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Und deswegen für Spielgefühl ist es super.
Ja, perfekt. Ja, das war's. Hast du noch irgendwas?
Und wir haben nicht über das Artwork gesprochen. Das ist auch nochmal vielleicht ein möglicher Kritikpunkt, weil ja, das Spiel hat halt einfach das Artwork vom Film übernommen. Also die Charaktere sehen dann aus wie die Schauspieler. Und manche Leute mögen das halt nicht, weil das, ja, dann so IP ist und dann, also, ich find's cool.
Ist ja auch IP, oder?
Ja, genau, ja, aber also halt wirklich nach dem neuen Film und nicht nach dem Buch. Ich find's super, weil ich das beides gut finde, aber ich kann auch sagen, dass Leute sagen, oh nee, es sieht ja aus wie der Film und diese Schauspieler und das ist irgendwie so, ja, ich weiß auch nicht, warum man das jetzt doof finden würde, aber ich hab's gehört. Manche Leute sehen das und sagen, finde ich gar nicht.
Mich schätze auch gar nicht, null.
Ja.
Also ich finde das Artwork ganz cool. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, für das Artwork kaufe ich mir das Spiel so. Ist ja. Halt jetzt nicht so krass. Auch der Zeichenstil auf den Karten ist jetzt nicht, dass ich sage, voll geil, guckt euch das unbedingt mal an.
Ja, auch das Brett sieht jetzt nicht so schön aus, dass man denkt, oh, wunderschön, das hat nicht so diesen, wie bei River of Gold oder so, dass es so ein Hingucker oder sowas ist. So. Aber es ist übersichtlich. Also ich finde,
das stimmt,
man erkennt, was ein Feld ist und das ist eigentlich viel wichtig, also das ist halt wichtig für so ein Spiel, dass man das sofort alles erkennen kann. Ja.
Ja.
Und das ist gegeben. Ja, dass die Ikonografie ist auch nicht irgendwie im Weg. Also.
Nee, auch sehr verständlich alles, was da passiert.
Ja.
Ich glaube, also das ist bei Uprising ist mir nichts aufgefallen, wo ich gesagt habe, kannst du mir das jetzt im Spiel noch 30 Mal erklären, weil ich es immer noch nicht gerafft habe.
Ja. Und das ist halt auch gut. Also da ist das Spiel modern und macht keine Fehler. Auch beim Regelwerk. Das ist überraschend kurz für ein Spiel dieser Tiefe.
Das stimmt tatsächlich. Das Regelwerk war gar nicht so dick, ne?
Nee, das ist schon, ja. Das machen sie gut. Und daraufhin war ich so ein bisschen, ich glaube, Direwolf Games heißt der, die das halt im Original halt dann designt haben. Und das sind die gleichen von Clank, habe ich dann irgendwann mal gesehen. Und daraufhin denke ich, boah, ich muss mal Clank spielen. Habe
Ah,
ich noch nicht geschafft.
das ist ganz cool.
Ja, fühlt sich so nach
Zumindest,
was ganz anderem an, irgendwie.
ja, ist auch was ganz anderes. Clank Catacombs ist ja so ein
Deckbilder halt, ne?
eher Dungeon Crawler.
Ah, okay.
Genau, ich weiß nicht, wie die anderen sind. Ich kenne nur Clank Catacombs. Sonst hast du eigentlich immer eine feste Map, wo du eben die Schätze aus dem Dungeon rausholst, bevor der Drache aktiv wird. Du machst halt die ganze Zeit Geräusche, das ist dieses Clank. Und versuchst die Schätze halt rauszuholen und wer noch drin ist, verliert. Alle anderen zählen ihre Schätze. Wer dann die meisten Punkte durch ihre Schätze hat, gewinnt. Und bei Catacombs deckst du halt einzeln Teils auf und weißt nicht vorher, wo du hingehen musst.
Und musst du aber am Ende auch mit dem Schatz rausrennen, oder?
Richtig, genau. Sonst ist es genau das Gleiche.
Okay.
Ja, es gibt noch ein Deckbuilding-Abenteuerspiel von Clank.
Ja, Acquisitions Incorporated.
Aber ich weiß nicht, wie das ist. Genau.
Ja, das würde ich gerne nochmal irgendwann spielen. Nachdem ich herausgefunden habe, dass. Also, ich glaube, die haben auch einen Lead-Designer, einen Denon oder so, Paul Denon. Und der macht die beide. Deswegen hätte ich da mal Interesse. Ja.
Ja, können wir mal schauen, was da so geht noch. Vielleicht kriegen wir das ja hin.
Ja, so ein Acquisitions direkt hier Kampagnenwochenende. Let's go.
Ah, die haben ja sogar mit Clank A Deck Building Adventure mal angefangen. Das war deren erstes Spiel sogar.
Ja.
Nicht schlecht.
Genau, also für mich verdient in den Top 10, kann gerne noch ja genau, kann gerne noch andere Spiele überholen. Und ich glaube auch, dass das Spiel gut ankommt und auch noch eine Zukunft hat. Ich glaube, dass es auch noch mehr Erweiterungen. Achso, ich meine, ich habe das sogar schon mal irgendwo in einem Boardgame Kommentar gelesen. Also, es gibt zwei Erweiterungen für Dune Up Imperium und eine für Uprising und wahrscheinlich auch noch eine zweite dann für Uprising in ein, zwei Jahren. Genau. Und theoretisch sind die immer kompatibel, aber praktisch ist das nicht wirklich gut. Das sieht man auch, wenn man die Regeln liest zu den Erweiterungen. Dann steht da, ach, und wenn du das in Space Game mischen willst, dann musst du übrigens das und das und das rausnehmen und hier das ignorieren und auf dem Feld, dann kannst du das nicht nutzen. Und dann merkt man schon, okay, es ist, ja klar, es ist möglich, aber es ist nicht gedacht. Ja.
Ja, nice. Glaub jetzt herab, oder?
Können wir so machen.
Ich habe nichts mehr zu sagen zu Dune. Außer, dass ich mich freue, mit dir darüber gesprochen zu haben. Geiles Spiel. Müssen wir öfters spielen.
Yes. Ja, nee, ich bin durch, ich bin happy über mein Lieblingsspiel geredet haben. Aber wir können auch eine Frage, habe ich an dich. Welches Cover findest du besser? Auf dem Cover von Dune Imperium siehst du halt Dune und zwei Monde. Und auf dem Cover von Dune Imperium Uprising siehst du halt Paul auf einem Riesenwurm reiten.
Ich finde, Paul ist ein sexy Dude.
Alles klar. Nice, nice, nice.
Und du?
Ich bin mir halt sau unsicher. Ich finde beide super sexy. Also die Covers von dem Spiel sehen richtig gut aus. Und ach, ich kann auch noch das Inlay empfehlen. Man braucht ein Inlay für dieses Spiel, weil es gibt viel zu viel Materialien, die man an jeden Spieler so aushandeln muss. Und es gibt gute Inlays.
Ja.
Sowohl von
Hast du das zufällig schon?
ja, ich hab's schon, deswegen kannst du es mir nicht zum Geburtstag schenken. Von
Traurig.
Laserox, sehr cool, ja.
Nee, ich finde die Imperium Uprising auf jeden Fall cooler, das Cover.
Okay. Und dieses Jahr im Dezember, ich glaube, ja, dieses Jahr im Dezember kommt der dritte Teil dann raus von den neuen Filmen.
Ah. Ja, dann auf ins Kino mit uns.
Yes.
So. Ich habe nichts mehr zu sagen, außer dass ich mich vorbereiten muss jetzt, weil in
Auf.
4 Wochen gibt es Twilight Imperium.
Ah ja, das spiele ich sogar nächste Woche. Super. Hä? Geil. Komm vorbei, es ist noch ein Slot frei. Du brauchst nur eine Zugfahrt nach München.
Nach
Also jetzt nicht
München.
dieses Wochenende, sondern nächstes. Ja.
Ah, fährst du zwischendurch auch zurück? Okay.
Yes.
Ja, okay, dann let's go. Ist ja ein Katzensprung von mir.
Easy. Also, ja. Hast du schon mal gespielt?
Ja, habe ich.
Ja, dann brauchst du ja nicht. Also wenn du bist eingeladen, aber dann ist ja nicht ganz so kritisch.
Nee, ich habe eine Meinung dazu, und die werdet ihr in 4 Wochen erfahren.
Ich habe viel mehr Sorge für dann danach War of the Rings.
Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt.
Das wird auch richtig schwierig. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen sollen, bis in 8 Wochen.
Ich weiß nicht, ob es eine Online-Umsetzung gibt. Ich habe keine Möglichkeit sonst. Vielleicht haben wir auch coole Zuhörer, die sagen, ey, ich habe War of the Ring, komm vorbei. In 8
das
Wochen.
Das wäre richtig cool.
Bisschen, ja. Das ist ja eigentlich machbar, so in 2 Monaten mal so ein Treffen zu machen.
Also. Ja, aber das, ja, also ich, das wäre richtig cool, wenn das klappt, auf jeden Fall. Und ich habe kurz gegoogelt, es gibt wohl auch
Steam-Workshop,
genau.
TTS-Umsetzung.
Ja, Tabletop-Simulator kann man versuchen. Aber das ist auch ein echt schwieriges Spiel, so zu lernen. Also, das wird intensiv.
Ja, das ist ein ja, 2-Spieler-Spiel, spannend, aber.
Ja, müssen wir uns eigentlich mal einen Tag für nehmen.
Ja, sollten wir machen. Wir haben 8 Wochen Zeit, bis dahin ist alles möglich. In nächste Woche, hatte ich schon gesagt, da gibt es die Änderung. Wir sprechen über das, was wir so gezockt haben. Ich glaube, Jacqueline ist dabei, eure neue Expertin hier neben David und Tobi. Und vielleicht bist du ja auch dabei, wenn du Bock hast. Würde mich freuen. Kannst ja immer noch spontan sagen, bis nächste Woche. Sonst schauen wir mal, was nächste Woche so alles besprochen wird. Ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall sprechen wir über ganz viele Spiele. Darauf könnt ihr euch freuen.
Alles klar. War cool, dabei gewesen zu sein. Und schönen Abend.
Bis dahin. Ciao, ciao.